Sie hören was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, der sich ja auch in den letzten Tagen das zweifelhafte Vergnügen gegönnt hat, beim Suchen in der Koalitionsvereinbarung irgendetwas zu finden, das zumindest die Hoffnung nährt, der Tourismus würde in den kommenden 4 Jahren ernster genommen in der Politik. Ja, und eigentlich wollte ich meinen ganzen Ärger in die Anmoderation zu dieser 152. Ausgabe von Was mit Reisen packen. Logisch. Aber dann dachte ich mir, warum etwas wiederholen, was mein lieber Kollege Karl Born in seinen bissigen Bemerkungen, wenn Sie sie noch nicht gelesen haben sollten, auf meiner Website gibt es einen Link dahin, schon so wunderbar auf den Punkt gebracht hat. Ich kann die Philippika nur uneingeschränkt unterstützen. Es ist eine Frechheit. Und ich hoffe, dass es heute am Erscheinungstag dieses Reiseradios beim Tourismusgipfel im Adlon auch vom BTW deutlichere Worte gibt und kein weichgespültes Anzuchtträgergesäusel. Naja, wünschen darf man sicher viel. In diesem Magazin betreiben wir daher lieber ein bisschen Nachlese von der DRV-Tagung und werfen aber auch einen Blick auf die Touristiker von morgen. Norbert Fiebig, der CEO der Touristik, war ja eingeladen, in Salzburg den Branchentreff mit einer Keynote zu beginnen. Wohin muss der Veranstalter Tourismus sich bewegen? Wo seine Kunden finden in Zukunft und mit welchen Argumenten werben um Vertrauen und Mehrwert? Da gab es viele bemerkenswerte und selbstkritische Ansätze. Mehr als ein Grund zumindest für ein nachfassendes Gespräch mit dem Rewe-Manager über gute Kaufmannssitten, Vertrauen, Sicherheit und den sich verändernden Vertrieb, der die Reisebüros zwingen wird, ihre Rolle völlig neu zu definieren. Das Interview mit Norbert Fiebig gleich im Reiseradio. Wir wollen an dieser Stelle jetzt auch nicht weiter Salz in die DRV-Wunden streuen. Warum? Rückblickend die Programmplanung von Salzburg etwas gewöhnungsbedürftig war und aus welchem Etat, nämlich nicht dem der Salzburger, die Einladung schließlich finanziert werden musste. Konzentrieren wir uns lieber auf den gar nicht so schlechten Nebeneffekt, wenn schon die Umweltpolitik alimentieren musste, dann sollte auch das Thema Nachhaltigkeit einen Schwerpunkt bilden beim Treff der Urlaubsmacher. Deshalb gleich ein Interview mit Leo Bauernberger, dem Chef von Salzburger Landtourismus, darüber, wie man Nachhaltigkeit zu einer Win-Win-Situation für die heile Welt suchenden Gäste, die Region beherrschenden Bauern und die bereiste Bevölkerung ausgestalten kann. Eigentlich ist die touristische Branche ein Selbstläufer. Mal abgesehen von regionalen oder temporären Krisen, verkauft sie etwas, das zumindest theoretisch nur positiv belegt ist. Die angeblich schönsten Tage des Jahres. Ein sinnliches Produkt, bei dem man denken könnte, das sei doch einigermaßen immun gegen die Grabbeltisch-Mentalität. Mitnichten, wie wir alle wissen, dafür verantwortlich ist ein kleines Stückchen Gehirn, das sich limbisches System nennt. Billig gleich Kaufanreiz. Wie man es nun schaffen könnte, das billig durch attraktiv zu ersetzen, das verriet auf der DRV-Tagung und uns gleich im Reiseradio Dr. Hans-Georg Heusel von der Gruppe Nymphenburg Consult. Weit entfernt von den Niederungen einer Branchenpolitik dümpelten am vergangenen Wochenende etwa 170 Touristikstudenten auf der Arosa über den Rhein. Aber nicht auf Peppfahrt oder als voradventliche Sause, sondern quasi ohne Fluchtmöglichkeit auf schwimmenden Seminarräumen. TourCon nennt sich das Ganze. Die Studenten und vielleicht Manager von morgen sollen an konkreten Projekten aus der touristischen Industrie praxisorientiertes Denken lernen. Ich habe mir das mal angeschaut und mir hinterher 2 Fragen gestellt. Warum schicken eigentlich die Big Player keine Headhunter auf so ein Schiff voll engagierter Studenten? Alle schon im Weihnachtsplätzchen-Delirium? Und warum hatte ich das Gefühl, die Studenten argumentierten schon wie Klone aus dem Management, ohne jede revolutionäre Aufmüpfigkeit? Bologna lässt grüßen? Naja, mehr dazu im Gespräch mit der betreuenden Dozentin Nele Marisa von Bergner von der Leuphania-Universität in Lüneburg. Also eine volle Ladung Reiseradio wieder in der Collection 152. Schön, dass Sie wieder mitkommen möchten auf die akustische Entdeckungsfahrt. Der Grundkonflikt beim Veranstaltergeschäft ist vielleicht durchaus vergleichbar mit der Situation vor vielen Jahren, als auf einmal die Tante-Emma-Läden sich der neuen Konkurrenz der Supermärkte zu erwehren versuchten. Die lockten mit Riesenangebot, der freien, selbstbestimmten Auswahl und günstigen Preisen. Und die Kunden dachten, also Bedienung ist ja eigentlich überflüssiger Luxus. Und den Einkaufstratsch, den muss ich ja nicht unbedingt an der Lebensmittelkasse haben. Das Ergebnis kennen wir. Abgesehen von einsamen Landstrichen und Exemplaren unter Artenschutz gibt es die Tante Emma nicht mehr. Höchstens noch den Cousin, der sich rechtzeitig auf Feinkost spezialisiert hat. In einer ähnlichen Situation sieht sich heute der etablierte, klassische Veranstalter und der stationäre Vertrieb. Mit Norbert Fiebig, dem Rewe-Manager, der die DER-Touristik als CEO verantwortlich führt, immerhin den zweitgrößten deutschen Veranstalter, unterhielt ich mich darüber, wie man sich auf seine Werte besinnen und unbequeme neue Wege gehen muss, um gegen das Internet bestehen zu können.
Unser Top-Thema heute:
Wie müssen die Reiseveranstalter sich verändern, um für die Zukunft fit zu werden?
Ready for Takeoff.
Lieber Norbert Fiebig, Sie appellieren an die Reiseindustrie, den Wert des Vertrauens wieder in das Zentrum des Handelns zu setzen. Dabei nutzen Sie die Rewe lässt grüßen, gerne das Bild des Supermarkts, der ja auch die Kunden nicht vergrätzen möchte mit faulem Obst in der Theke. Aber sagen wir mal Hand aufs Herz, mein Onkel war selbst Feinkosthändler. Besteht nicht die Kunst des Geldverdienens darin, dem Kunden unbemerkt vielleicht doch ein paar matschige Erdbeeren ins Körbchen mitzugeben?
Nein, das ist nicht die Kunst des Händlers, zumindest nicht des seriösen Händlers, den wir gerne in diesem Spiel abgeben möchten, weil es geht um das Thema Vertrauen, und das Vertrauen unserer Kunden kann ich nur dadurch erlangen und dauerhaft sicherstellen, wenn es mir gelingt, den Kunden von meiner Leistung zu überzeugen. Und wenn er in dem Körbchen unten nur faule Erdbeeren findet, wird er nicht wieder zu mir kommen und nicht bei mir die Erdbeeren kaufen, sondern beim Nachbarn. Wir wollen gerne der Nachbar sein, der das frische Obst auf den Tisch bringt, und so richten wir unsere Produkte aus. Der Kunde wird sich nichts vormachen lassen. Der Kunde hat ein sehr klares Qualitätsbewusstsein und weiß genau, was er will. Und das müssen wir erkennen und ihn entsprechend mit Produkten versorgen, die seinen Wünschen entsprechen. Und da hilft keine Trickserei. Das wäre sehr kurzatmig und das würde uns in eine Situation bringen, in die wir nicht kommen wollen. Wir wollen der verlässliche Partner für unsere Kunden sein.
Gut, bleiben wir beim ehrbaren Kaufmann. Man musste in den letzten Monaten ja doch ein bisschen den Eindruck haben, gerade in der touristischen Branche haben ja einige den Grundsatz, diesen ehrbaren Grundsatz, relativ locker genommen. Die Insolvenzen und das Gewürge danach haben bei den Urlaubswilligen ja ziemlich viel Verunsicherung erzeugt.
Ja, das ist so, dass ein paar Player unterwegs waren, die es finanziell nicht geschafft haben, wo immer das dran gelegen hat. Es war so, dass bestimmte Anbieter ihr Leistungsversprechen nicht halten konnten, weil sie dann nicht mehr am Markt waren, weil sie unter Umständen Preise gemacht haben, die sich realistischerweise nicht abbilden lassen. Darüber will ich mir gar kein Urteil erlauben. Tatsache ist, dass, wie Sie sagen, es eine Verunsicherung bei unseren Kunden gibt, wenn Player ihre Leistungsversprechen nicht einhalten. Das ist unsere Aufgabe insgesamt in der Branche, zu vermeiden, dass es hier zu Vertrauensschäden kommt, weil das wissen wir ganz genau. Ein Einzelfall birgt die Gefahr eines Flächenbrandes, und wenn das Vertrauen verletzt ist, ist es extrem schwer, es wieder entsprechend herzustellen. Und der Kunde wird nicht so differenziert in der Betrachtung sein können, dass er immer genau weiß, wo sind die Guten und wo sind die Schlechten. Unsere Aufgabe für die seriösen Player im Markt ist es, dafür zu sorgen, dass, wenn es die dann noch geben sollte, unseriöse keinen Platz haben in dem Markt, und wir entsprechend auch bei unseren Leistungen, da wo wir den Kunden Leistungen anbieten, wo wir im Reisebüro den Kunden Veranstalter anbieten, sehr viel stärker darauf achten, dass unsere Qualitätsansprüche entsprechend auch hier gedeckt sind.
Aber dann könnten Sie sich doch als Nummer zwei der Branche ganz entspannt zurücklehnen und dann einfach sagen, gut, durch diese Marktbereinigung werden die Kunden ja den wahren Wert einer Marke schätzen lernen.
Wenn das dann so ist, aber es wachsen ja auch immer andere Player nach. Das für uns Unerfreulichste in der Branche insgesamt wäre eine Situation, wo der Kunde unsere Leistung nicht mehr wertschätzt, weil es Player gibt, die ihre Leistungsversprechen nicht einhalten. Und ich habe eben gesagt, die Differenzierungsmöglichkeit für den Kunden ist da etwas begrenzt. Uns ist daran gelegen, dass diejenigen, die sich im Markt tummeln, eine seriöse Leistung abliefern. Das tut der Branche und der Reputation der Branche am allerbesten. Und ich habe kein Interesse daran, dass sich viele vom Markt verabschieden, weil sie unseriös waren und dadurch aber auch entsprechend beim Kunden Reputationsschaden hinterlassen haben.
Und ist der Kunde verunsichert, wie Sie sagen? Er ist auch sensibel. Und Krisen gab es ja mehr als genug im abgelaufenen Tourismusjahr. Da wird man doch vermuten, alle streben nach Sicherheit, alle streben nach Qualität, und doch ist der Preiskampf, die Gier nach dem Schnäppchen in weiten Teilen des Veranstaltergeschäfts ja beherrschend. Irgendwie so ein Widerspruch.
Ja, das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Es muss uns gelingen, die Qualität unserer Leistung stärker in den Fokus und in die Wahrnehmung unserer Kunden zu bringen. Das ist uns bisher nicht genügend gut gelungen. Es gibt unstreitig eine sehr starke Preisorientierung, von der kommen wir wahrscheinlich auch nicht generell weg. Aber es muss uns gelingen, die Leistungsmerkmale, die wir anbieten, die haben mit Sicherheit zu tun. Die haben damit zu tun, dass wir in Krisen unsere Kunden umfassend bedienen und sie gegebenenfalls wieder nach Hause bringen, Sicherheit entsprechend auch als Leistung bieten. Das muss stärker ins Bewusstsein der Kunden, und das muss stärker auch ein Verkaufsargument werden für uns. Wenn wir darüber sprechen, dass der Preis im Mittelpunkt steht und Qualität keine Rolle spielt, dann ist das ja Gott sei Dank nicht in dieser klaren Ausprägung so. Es gibt durchaus auch Entwicklungen, die mich da recht optimistisch stimmen. Wenn ich mir ansehe, wir haben ein Beispiel aus den UK, da ist Ryanair, der dafür bekannt ist, dass er sehr stark den Preis gegen Qualität spielt, also Zusatzleistungen zur Basisleistung sind hier kein Thema. Ryanair ist gerade in den UK als die schlechteste Marke unter 100 ausgewählten Marken gewählt worden. Und das macht mich ein bisschen zuversichtlich. Der Kunde scheint nicht zufrieden zu sein damit, dass Qualität bei der Leistung, die er kauft, keine Rolle mehr spielt, sondern erwartet etwas mehr als die reine Basisleistung.
Thema Sicherheit. Früher hieß es, Krisenmanagement muss sein, aber möglichst unsichtbar. Denn Urlaub und Ausnahmesituation, das seien feindliche Brüder, damit kann man ja gar nicht werben. Heute scheint sich da ein Paradigmenwechsel anzubahnen. Nur wer offensiv beweist, dass auch bei Chaos die Kraft in der Ruhe liegt, der erarbeitet sich das Kundenvertrauen.
Ich wünschte, Sie hätten recht. Das ist genau die Situation, die wir erreichen wollen, durch Information, Aufklärung, Beratung der Kunden. Das, was Sie beschrieben haben, unsere Leistung in Krisenfällen, das Gewähren von Sicherheit für den Kunden sichtbar und erkennbar wird. Heute ist es leider so, dass er das als Paket mitnimmt, es aber im Verkaufsprozess, in seinem Entscheidungsprozess nicht wirklich wertschätzt. Wenn er in die Krise gerät, nimmt er das sehr gerne als Selbstverständlichkeit mit. Wenn er wieder zu Hause ist, hat er es gegebenenfalls vergessen. Also unsere Herausforderung ist, diese Kriterien, diese Leistungsversprechen, die wir hier abgeben und die wir auch konsequent einhalten, diesen einen Wert dem Kunden gegenüber zu vermitteln, dass er auch bereit ist, vielleicht seine allzu starke Ausrichtung auf einen günstigen Preis zumindest mal von solchen Details noch mit beeinflussen zu lassen.
Ist ja Deutsch ja bekannt dafür, dass er sich gerne gegen alle Risiken absichern möchte. Der ADAC ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Fast die ganze Nation zahlt ja brav den jährlichen Obolus für den eventuellen Fall, dass der Vergaser mal stottert. Könnte das ein Vorbild für die touristische Industrie sein? Quasi eine offensive, ja auch Argumentationshilfe im Reisebüro. Hier kaufst du Sicherheit, wenn, ...
Ja, das ist durchaus ein Denkansatz. Es ist in der Tat so, dass es Geschäftsmodelle, Clubmodelle, wenn Sie den ADAC ansprechen, gibt, wo der Kunde einen Obolus leistet für eine Leistung, die er nach seinem eigenen Willen nie in Anspruch nehmen will, weil er keine Panne haben will. Er zahlt es aber trotzdem, als wenn Sie so wollen, eine Versicherung für diesen unwahrscheinlichen Fall. Und der ADAC hat einen sehr großen Zulauf, nicht nur bei sehr ängstlichen älteren oder mittelalten Menschen, sondern hat einen sehr starken Zulauf auch junger Leute. Und das zeigt, dass es eine Sensibilität dafür gibt und einen Wert dafür gibt, nämlich genau diese Sicherheit auch zu gewährleisten. Das machen wir heute. Unbefriedigend ist, dass es uns bisher nicht gelungen ist, das genügend stark in die Köpfe unserer Kunden zu bringen, dass wir hier was mehr bieten, als andere es bieten.
Hat aber natürlich die touristische Industrie auch durch diese computergestützte Kombinationskraft von Einzelleistungen, die ja irgendwie paketiert werden, heute eine fast grenzenlose neue Möglichkeit. Aber da steckt natürlich rechtlich oft der Teufel im Detail. Wie abgesichert ist der Kunde denn tatsächlich, wenn das Kind, also die Einzelleistung, mal in den Brunnen fällt? Da wird doch gerne so ein Hintertürchen aufgemacht bei der Haftungsfrage. Dieses Türchen hat dann nicht mehr den Claim Vertrauen verdient.
Da widerspreche ich Ihnen nicht. Das, was wir heute als Regelungen haben und der rechtliche Rahmen ist die Pauschalreiserichtlinie, deckt nicht alle Reiseleistungen ab. Abgedeckt sind im Prinzip keine Einzelleistungen. Abgedeckt ist mit entsprechenden hohen Anforderungen die Pauschalreise. Das bedienen wir. Und diese Leistung erbringen wir auch. Das ist genau der Punkt. Es gibt Wettbewerber im Markt, die sich nicht die Bürde auferlegen oder auferlegen lassen müssen, diese zusätzlichen Leistungen zu erbringen. Und das ist eine Verzerrung des Wettbewerbs, auch deswegen, weil das, was wir an zusätzlichen Verpflichtungen als Pauschalreiseveranstalter haben, das sind Leistungen, die natürlich Geld kosten. Ein Krisenmanagement kostet Geld. Und alles, was wir sicherstellen an Leistungen im Krisenfall, kostet Geld. Und wenn ein Wettbewerber das nicht erbringen muss, dann hat er einen Kostenvorteil und kann sich dadurch auch einen Preisvorteil holen. Und das ist der Punkt. Wir sind in einer Situation, wo der Kunde Äpfel und Birnen vergleicht, aber gar nicht erkennt, dass das unterschiedliches Kernobst ist.
Da spricht der Rewe-Mensch wieder. Wollen wir jetzt nicht über Krisen nur reden, sondern auch über Chancen, das Gestalten, das soll ja nicht zu kurz kommen. Wir haben die Megatrends der Individualisierung, der Vernetzung, der Mobilität. Was bedeutet das alles für die Touristiker? Wie müssen sie ihr Veranstaltergeschäft jetzt neu justieren?
Also es ist so, dass der Kunde heute vor einem Wust von Informationen steht und einer gewissen Orientierungslosigkeit ausgesetzt ist. Das ist eine Chance für uns, das müssen wir strukturieren, das können wir über Beratung strukturieren. 85% der Kunden im Reisebüro sind heute schon vorinformiert durch das Internet und kommen ins Reisebüro, weil sie genau etwas Licht in diesen Dickicht bekommen wollen. Das ist der eine Punkt, wo wir mit unserer persönlichen Beratung da sicher einen Beitrag leisten können. Aber zu Ihrer Frage, wir müssen die Kunden da abholen, wo sie uns suchen. Und sie suchen uns teilweise eben auch in den digitalen Medien. Und da müssen wir ihnen zumindest die Hand reichen, dass wir sie da auch entsprechend als Kunden aufnehmen und uns betreuen und weiterführen, wo immer sie hinwollen. Wenn sie eine persönliche Beratung haben wollen, dann werden wir unsere Reisebüros anbieten als Leistungsträger. Wenn sie sich rein online bewegen wollen, müssen wir auch in der Lage sein, mit genügend Informationen sie zu versorgen, dass der Kunde eine Basis dafür hat, eine Kaufentscheidung zu fällen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir streben an, dass wir den Kunden überall da abholen, wo er uns sucht, und da soll er uns auch überall finden.
Na, vertiefen wir das doch mal. Früher war der Kunde eigentlich nur eine Nummer, ein Vorgang. Jetzt wachen die Veranstalter auf, wollen als Eingemachte ihn besser kennenlernen. Vereinfacht gesagt, sie wollen seine Lebensdaten und digitalen Interessen verknüpfen, um ihn dann maßgeschneidert zu bedienen. Aus Sicht der Veranstalter ist das logisch, aber aus Sicht ihrer Reisebüropartner erstmal bedrohlich. Ist das ein unlösbarer Konflikt?
Nein, das ist nicht bedrohlich, weil wir ja die Kunden, wenn wir sie, wenn sie uns digital bewegen, sie nicht zwingen, bei uns zu bleiben. Ich erinnere daran, 85% der Kunden, die ins Reisebüro gehen, haben sich schon online informiert.
Die könnten ja auch buchen dann letztendlich.
Die könnten buchen. Die werden auch buchen, wenn sie keine persönliche Beratung brauchen, keine Reisebüroberatung, dann werden sie auch im Netz bleiben. Und die Möglichkeit muss ich ihnen auch entsprechend geben. Aber das, was wir vorhaben und dabei sind zu etablieren, ist, wir nennen das Cross-Channel, dass wir den Kunden die Möglichkeit geben, egal wo wir ihn gerade abholen, auch wenn er ins Reisebüro kommt und nicht nochmal ins Reisebüro laufen will, weil er das mit seiner Frau besprechen will, den Vorgang auch entsprechend online-mäßig zu Ende zu bringen. Und umgekehrt, den wir online-mäßig abholen, der zu uns stößt, dem die Möglichkeit zu geben, sich im Reisebüro weiter beraten zu lassen, dem die Möglichkeit geben, unsere Reisebüro-Mitarbeiter vielleicht nur anzurufen, unsere Travel-Experten nach ganz spezifischen Dingen fragen zu können. Aus einem Kreis von 4.000 Mitarbeitern haben wir eine Vielzahl von Expertise im Haus, die wir unseren Kunden anbieten, damit er eine vernünftige Kaufentscheidung treffen kann.
Gut, und wenn Sie sich jetzt mal mit Ihrem, sagen wir mal, köstlichen Rewe-Obstkörbchen in die Denkerecke zurückziehen und an den leckeren, natürlich makellosen Bio-Erdbeeren knabbern, wie sehen Sie denn den Tourismus in 10 Jahren? Weiter kann man momentan gar nicht denken bei der Geschwindigkeit der Veränderung.
Also ich sehe, dass die Vernetzung unserer Kunden eine immer größere Rolle spielt. Ich sehe, dass wir eine immer größere Informationsflut haben werden. Und uns muss es gelingen, durch das, was ich eben gesagt habe, und ich bin da sehr zuversichtlich, nämlich den stationären und den Online-Vertrieb miteinander zu verbinden für diejenigen, die das entsprechend wünschen. Und nach unserer Auffassung und nach unseren Expertisen ist das fast die Hälfte der potenziellen Kunden, die daran an diesem Multi-Channel-Ansatz ein Interesse haben. Das wird eine gewichtige Rolle spielen und das ist unser Konzept, die Kunden an uns zu binden und sie entsprechend ihrer Wünsche auch bedienen zu können.
Viele Kühe machen Mühe. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass viele Bauern in den Bergen sich denken, lohnt sich eigentlich nicht mehr. Zumindest nicht im industriellen Lebensmittelvertrieb mit seinen ruinösen Preisen. Vor diesem Hintergrund erscheint dann der Tourismus auf einmal als Silberstreif am Horizont. Aber nicht im Sinne, verkaufen wir doch den ganzen Schmonzes, nach uns die Sinnflut. Und sie bauen Apartmentanlagen dahin, wo früher die Felder waren, also das unselige Mittelmeerprinzip, sondern als nachhaltige Alternative des quasi Bio-Hoflieferantentums für die naturliebenden Gäste. Wie das am Beispiel Salzburger Land funktioniert hat, darüber unterhalte ich mich jetzt mit Leo Bauernberger.
Was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Lieber Leo Bauernberger, Nachhaltigkeit ist ja einer der Megatrends im Tourismus gerade. Jetzt gebe ich Ihnen einfach mal, Weihnachten naht ja, eine Steilvorlage fürs Lobhudeln. Naturnah, nachhaltiger Tourismus. Wer hat's erfunden?
Nachhaltiger Tourismus ist ja schon viele hunderte Jahre alt und ist ja im Elsass erfunden worden, ist dort erstmals in einem Forstgesetz aufgeschienen, oder?
Ach, Sie haben jetzt wirklich PR überhaupt nicht begriffen. Sie hätten sagen müssen, Salzburger Land hat es erfunden. Gut, bevor ich jetzt auch Anwaltspost bekomme von den Schweizern, die ja auch schön sind. Und unterhalten wir uns jetzt stellvertretend eben am Beispiel Salzburger Land über die ungeheure Chance der Nahziele, gerade diesen Trend naturgegeben einfach aufgreifen zu können. Die Voraussetzungen sind euch ja quasi geschenkt worden. Ist das, was wir jetzt gerade erleben, eigentlich jetzt ja bei dieser Schönheit des Salzburger Landes, die ja nichts Neues ist, einfach nur neuer Wein in alten Schläuchen, so quasi ein PR-Etikett, das gerade recht kommt, oder ist da tatsächlich jetzt neues Denken dahinter?
Na, ich glaube schon, dass hier sehr fundiert von den Angebotsträgern, auch von den Verantwortlichen im Land, sehr stark darauf geschaut wird, dass wir die Angebote, die unseren Gästen angeboten werden, die Programme, die entwickelt werden, auch zukunftsfähig sind und enkeltauglich. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, dieses Wort, dass wir das auch, dass unsere Enkel auch noch stolz sind drauf, was wir jetzt gerade anbieten, auf das sie auch aufbauen können. Das ist das Zentrale. Wir leben von den Ressourcen, die uns die Natur hier beschert. Und wir wissen, dass wir mit denen sehr, sehr gut haushalten müssen. Natürlich gibt es hier die Konflikte, überhaupt keine Frage. Und Tourismus ist ja so ein Gesamtkunstwerk mit so vielen unterschiedlichen Spielern. Da kann man nicht alles von einer Warte aus durchdirigieren bis zum Letzten. Das ist einfach nicht möglich. Das ist aber auch das Schöne, dass so viele unterschiedliche Programme und Initiativen auch den Markt erreichen. Und der Markt ist groß genug und als Nahdestination wie das Salzburger Land, das sehr gut erreichbar ist, alleine aus Deutschland, wie viele Züge täglich hier hereinfahren oder von Wien, wo wir 50, 60 Züge am Tag hier haben, nachdem das Thema Mobilität einfach so eine zentrale Frage ist, kann man hier wirklich punkten, wenn man nicht nur eben von der Individualmobilität, Auto oder von Flugzeug abhängig ist.
Man hat aber trotzdem manchmal den Eindruck, dass Nachhaltigkeit zu einem bloßen Modewort verkommen könnte, dass sich jeder zurechtlegt, wie es nun gerade passt. Um wirkungsvoll zu sein, muss man natürlich eine Schippe obendrauf legen, nicht nur Nachhaltigkeit als Label obendrauf peppen und nicht nur keck behaupten, bei uns ist die Natur zum Seele baumeln lassen und mehr braucht es ja überhaupt nicht.
Völlig richtig. Nachdem wir im Salzburger Land über 10.000 touristische Betriebe haben, ja, da kann man nicht davon ausgehen, dass jeder Betrieb auch denselben Wissensstand hat, den neuesten Wissensstand zum Thema Nachhaltigkeit, auch den neuesten Zugang. Das ist einfach nicht möglich. Aber was uns wirklich Optimismus gibt, sind die positiven Beispiele, die es gibt und die sich auch langsam am Markt einfach durchsetzen. Vor 15 Jahren kann ich mich gut erinnern, wie der Bürgermeister von Werfenweng mit diesen Themen gekommen ist. Er wurde sehr oft auch von anderen Kollegen belächelt und mittlerweile ist das ein Modellort, der auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt ist, aber der wahnsinnig viel schon realisiert hat, der die lokale Mobilität gelöst hat natürlich braucht auch touristische Betriebe dazu. Ja? Jetzt wird er kritisiert vielleicht, weil es ein neues Hotel dort gibt, ja? Aber er braucht ja Betten, das war eines der großen Defizite. Das Ganze hat sich nicht gerechnet, wenn er nicht zusätzliche Betten hat. Also hier gibt es durchaus Entwicklungspotenziale, aber wichtig ist diese positiven Beispiele, die auch funktionieren. Wenn dort jetzt wirklich 30% der Gäste mit der Bahn anreisen, dann ist das was, das ist keine Kleinigkeit. Und mit diesen positiven Beispielen andere begeistern, das ist der Weg.
Gut, bevor wir auf die Best-Practice-Beispiele kommen, würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen zurückgehen. Wie fing das eigentlich damals an mit dem Masterplan, den ihr gemacht habt im Salzburger Land? Ihr habt es eben schon gesagt worden, 10.000 touristische Betriebe, aber eben auch noch 10.000 Bauern. Das riecht erstmal nach Interessenskonflikt, denn die Urlauber, die sehnen sich zwar nach Natur, aber ja, so ganz nah und olfaktorisch mag man es dann doch nicht.
Na, es ist so, dass das Salzburger Land ja ein Agrarland war. Ja? Also Jahrhundertwende wurde 90% aus der Landwirtschaft hier produziert und die Leute lebten von der Landwirtschaft. Aber das ist jetzt ein großer Vorteil, uns einen Teil dieser Landwirtschaft noch erhalten zu können, vor allem diese kleinen Strukturen. Die Bauern sind ja die Eigentümer des Grundes im Wesentlichen. Gibt es noch die Bundesforste und so weiter, aber es gehört im Wesentlichen die Bauern und Tourismus braucht Naturfläche, Grundfläche. Das heißt, wir sind eigentlich auf Gedeih und Verderb auch hier eine Art Schicksalsgemeinschaft. Wenn Tourismus hier sich weiterentwickeln möchte, dann muss das gemeinsam auch mit den Grundeigentümern gehen. Und das geht nur dann, wenn die auch davon profitieren und ihr wirtschaftliches Auskommen auch im Tourismus sehen. Und das haben wir im Salzburger Land eigentlich ganz gut hinbekommen.
Liebe geht durch den Magen. Damit kann man am besten punkten. Und es ist eher eine Binsenweisheit, dass der überwiegende Teil der Urlauber es ja wirklich schön findet, lecker regional zu essen. Konnten Sie damit die Bauern abholen, sich auf Bio zu konzentrieren? So mit diesen angenehmen Begleiterscheinungen für den Tourismus, so Großschweinemast in der Nachbarschaft oder ja, so eine Legebatterie-Monokultur im Ackerbau, das ist ja nicht so prickelnd.
Auf jeden Fall. Also hier den Bauern Absatzmärkte vor Ort zu bieten, das ist ein ganz starker Treiber hier für den Biolandbau, auch für die Produktion vor Ort. Hier erspart man sich große Wege, große logistische Aufwendungen, vor allem auch die Frische der Produkte hat die Chance, auf die Tische und die Teller der Gastronomiebetriebe zu kommen. Also hier hat man einen doppelten Nutzen. Einerseits durch die Gastronomiebetriebe hier vor Ort, andererseits durch die Gäste, die ab Hof einkaufen. Das ist eine Riesenchance. Und ich behaupte eben, auch die Urlaubsentscheidung geht durch den Magen, nicht nur die Liebe.
Absolut. Und von der Landwirtschaft zur Alm, ich glaube 40% des Salzburger Landes ist Almenland. Kein Wunder, dass der Almsommer vielleicht die bekannteste Marke ist, überhaupt das bekannteste Label, was Sie so in der Vermarktung haben. Ist es eigentlich nur ein heimliches Fotomotiv oder gibt es da tatsächlich eine touristische Nachfrage dafür?
Absolut. Also der Almsommer ist für uns die Klammer für den Bergurlaub. Und mit dem Bergurlaub plus eigentlich. Ja. Der Bergurlaub mit der Option, Menschen kennenzulernen, die oben am Berg arbeiten, die oben am Berg wirtschaften, die aber auch die Chance haben, mir Geschichten zu erzählen. Und den Vorteil, den der Gast hat, dort die Produkte auf der Alm auch kennenzulernen. Das Schöne ist, dass diese Almen meistens aus den schönsten Plätzen des Berges liegen. Die sind ja meistens 200, 300, 400 Jahre alt. Und die Bauern damals haben sich ja gedacht, wo sie hinbauen. Es ist meistens windgeschützt, es ist meistens tolle Sonnenlagen, es sind meistens echte Logenplätze, wo man einfach die Natur in einem fantastischen Glanz einfach genießen kann. Und für uns ist die Alm sozusagen das Synonym für, ich habe am Berg was erreicht, ich muss nicht ganz hinauf zum Gipfelkreuz, aber ich kann diesen Sehnsuchtsraum Alm einfach erschließen für mich und in eine Welt eintauchen, die eigentlich gerade in den urbanen Räumen, in den Städten schon de facto fast vergessen ist.
Bauernherbst, nächstes Stichwort. Hört sich auch total idyllisch an, aber ist natürlich im Endeffekt eine Marketingmaßnahme, um in der schmuddeligen Zwischensaison die Infrastruktur hochhalten zu können. Ein legitimer Trick mit dem bunten Erntedank an einem goldenen Herbsttag, aber hat er auch in der sozialen Nachhaltigkeit wirklich ein positives Ergebnis gebracht für die Beschäftigten?
Absolut. Wir untersuchen das auch immer regelmäßig und wobei ich eher ein Gegner bin, nur immer die Umsätze zu zählen. Hier im Salzburger Bauernherbst sind sie beachtlich. Wir setzen jedes Jahr an die 40 bis 50 Millionen Euro um, wenn Gäste hier vor Ort kaufen, die Bauernherbstfeste besuchen. Also das ist beträchtlich. Aber für uns hat das einen ganz anderen Wert auch. Das Erntedankfest hat es ja immer schon gegeben im Salzburger Land. Starke Landwirtschaft historisch. Und wir haben einfach das Erntedankfest ausgedehnt. Wir haben es ausgedehnt eben über den ganzen Zeitraum des Herbstes. Da haben wir auch den Vorteil, dass wir unterschiedliche Zonen auch haben. Die Gebirgszonen sind später dran, wie die Zonen rund um die Seen hier nördlich von Salzburg. Also hier kann man sich gut abwechseln und man kann einfach wirklich über 6, 7 Wochen hier wunderbare Herbstangebote genießen. Die Produkte, die eben die Bauern im Sommer ernten, auf den Bauernhöfen direkt verkosten, aber diese frischen Produkte auch in der Gastronomie zu genießen, vor allem die vielen Veranstaltungen zu besuchen, die wirklich ein buntes Herbsttreiben in den Orten des Salzburger Landes ermöglichen.
Früher dachte man ja, Öko, das ist nur was für so Gutmenschen im Birkenstock und mit kratzigen Wollpullis. Ist da Ihre Erfahrung jetzt anders? Ist Öko im Mainstream angekommen?
Ich sage jetzt einmal, Öko ist vielleicht sehr, sehr polarisierend. Aber die Gesellschaft schaut aus meiner Sicht schon sehr genau jetzt drauf. Ist das was echt ist? Ist das was den Leuten, die hier leben, einen Zusatznutzen bringt, oder ist das was vorgespielt wird? Und da sind, glaube ich, Gäste sehr sensibel und auch vor allem die Einheimischen. Der Bauernherbst ist ja ein Fest in erster Linie der Einheimischen, wo Urlauber zu Gast sein können. Und hier gibt es ein gutes Regulativ, dass das hier nicht in einen Art Herbstkarneval ausartet.
Das heißt also, die Akzeptanz der Bevölkerung ist auch durch dieses Konzentrieren auf so naturnahe Angebote gestiegen für die Gäste, die kommen.
Absolut. Die Akzeptanz des touristischen Geschehens, aber auch die Akzeptanz der bäuerlichen Lebenswelt ist ganz, ganz wichtig. Salzburger Land hat erkannt, dass die Landwirtschaft, der Bauer ein ganz wichtiger Faktor ist für die gesamte Lebensqualität und auch für die Attraktivität eines Landes, auch für einen Betrieb, der sich hier ansiedelt, der gar nichts mit Tourismus zu tun hat. Wenn hier Bauern produzieren, wenn man hier Abhof ankaufen kann, wenn die Märkte von den Bauern beschickt werden, das ist für einen Softwarekonzern, der sich hier ansiedelt, ganz ein wichtiger, weicher Faktor geworden.
Wir haben es ja eben schon kurz angesprochen, man braucht jemanden, der voranschreitet, so eine Art Leuchtturmprojekte. Werfenbeng ist von Ihnen schon genannt worden im Thema Mobilität. Wie lange wird es eigentlich noch dauern, bis diese Hinwendung zur Nachhaltigkeit dann auch, ich sag mal, zu einem Flächenbrand wird bei Ihren touristischen Partnern, bis zum letzten Hotelier, der sich dann eben nicht darauf ausruhen kann, eben nur ein Kärtchen ins Bad zu stellen wegen der Handtücher oder auf dem Frühstücksbuffet eben nicht ganz so viel Plastikverpackung zu haben?
Ich behaupte mal, am Ende der Fahnenstange wird man eigentlich nie angelangt sein. Aber ich kann mich noch gut erinnern, vor 15 Jahren waren das noch revolutionäre Dinge, wenn man Müll getrennt hat. Das ist alles selbstverständlich. Jetzt sind die Hoteliers alle dran, ihre Energiesysteme zu überprüfen, ihre Energiesysteme zu schauen, was kann hier effizienter gemacht werden, was kann hier erneuerbar gestaltet werden. Alle diese Fragen sind in der Erneuerungsbewegung fast massiv drinnen. Architektur, Baukultur, Abfallverwertung, das sind solche Fragen, das ist eigentlich selbstverständlich. Wenn heutzutage ein Hotel gebaut wird, da wird geschaut, dass 70-80% der Energie, die dazu benötigt wird, vor Ort erzeugt wird. Und das sind Dinge, das sind doch Quantensprünge. 15 Jahre kann man sagen, ist jetzt dann doch eine lange Zeit. Aber für solche Dinge, Infrastruktur zu verändern, grundlegend diese zentralen Fragen zu stellen, die sind absolut am Tapet. Und ich denke, es wird zunehmend der Fall sein, dass die Gäste diese Fragen stellen. Und da ist jeder Angebotsträger, der Hotelier, gut beraten, hier wirklich gute Antworten zu haben.
Es geht ja auch bis ins Detail. Ich meine, Sie sitzen hier, unsere Hörer können das jetzt leider nicht sehen, in der krachledernen, die ist beim Kauf zwar sündteuer, aber eben auch nicht in irgendeinem Billiglohnland unter katastrophalen Arbeitsbedingungen zusammengeklöppelt worden und hält sicher länger als jede Designerhose im Outletmarkt.
Ja, absolut. Also eine Lederhose ist einfach ein fantastisches Kleidungsstück und glaube ich, die Nachhaltigkeit per se. Ich kenne eine Lederhose, die getragen wird noch von einem Freund von mir, die ist 120 Jahre alt. Also wenn man das umlegt und wenn man die Entstehungskosten jetzt sieht, 1.500 Euro bis 2.000 Euro, wenn man das umlegt auf 120 Jahre, ist das eigentlich überhaupt nichts. Und ich denke, hier produziert, hier die Wertschöpfung passiert und von einem nachwachsenden Hirsch quasi, der wieder kommt, also besser geht's eigentlich nicht.
Reiseindustrie, es reicht die schräge Palme über dem pudrigen Sand und schon werden Reisen gebucht. Und wer nicht so weit weg will,
Der bekommt wahlweise eine knuffelige Kuh auf der saftigen Almwiese oder Eimer und Schäufelchen am Ostseestrand als Eyecatcher für die Reiselust. Alles gar nicht so falsch im Prinzip, aber mit durchdachtem Marketing hat das eigentlich noch nicht viel zu tun. Im Vergleich zu den Konsumgütern ist das Verkaufen von Urlaub immer noch ziemlich simpel gestrickt. Man könnte auch sagen, strunzlangweilig. Dabei gibt es genug geheime Verführer für fast jedes touristische Produkt. Einer der Gurus auf diesem Gebiet ist Dr. Hans-Georg Heusel von der Beratungsgruppe Nymphenburg. Er kümmert sich sonst um die ganz großen Fälle, wie man zum Beispiel ein dämliches Waschmittel millionenfach besser verkauft, indem man das Gehirn des Konsumenten manipuliert. Ob die Macht des Unterbewusstseins auch für die Reiseindustrie taugt, darüber unterhalte ich mich mit ihm.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt.
Dr. Hans-Georg Heusel, Sie haben uns gerade wunderbar erklärt, alles geht über Emotionen. Das ist etwas, was jeder schon vermutet hat im Tourismus. Was kann denn der Touristiker aus so einem Vortrag herausbekommen?
Also der Touristiker kann erstens lernen, welche Emotionssysteme es im Gehirn von Kunden gibt und welche Erwartungen der Kunde dabei hat. Und die kann er natürlich nun, egal wo er jetzt im Tourismus arbeitet, ob er Hotelier ist, ob er ein Reiseunternehmer, ein Busunternehmer ist, ob er ein Kultur- oder Eventmanager ist, das kann er natürlich anwenden, kann immer fragen, habe ich wirklich alle Emotionspotenziale in meiner Tätigkeit erreicht? Und das zweite große Thema ist, spreche ich auch damit die Leute an, die ich gerne haben möchte? Das heißt, weil ja die Menschen Dinge aussuchen, entsprechend ihrer Emotionsstruktur im Gehirn.
Da guckt der gemeine Touristiker sie mit großen Augen an und sagt, ja, ich entscheide alles aus dem Bauch.
Ja, wir wissen ja in der Regel gar nicht, wie wir tatsächlich im Gehirn entscheiden. Und die Bauchentscheidungen fallen natürlich auch im Gehirn, nicht im Bauch drin. Aber wenn man mal weiß, wie Entscheidungen im Gehirn wirklich ablaufen, kann man einfach ein Stück besser drauf einwirken. Man kann einfach, ganz können Sie den Konsumenten und den Touristen nie vorhersagen. Gibt es viele andere Dinge noch. Aber man kommt in der Kaufwahrscheinlichkeit doch ein bisschen näher hin. Man kann doch ein bisschen mehr tun, wenn man mal weiß, wie das Gehirn tatsächlich funktioniert.
Aber man möchte trotzdem vermuten, dass die meisten Touristiker, die meisten Verantwortlichen im Tourismus diese wunderbaren Schaubilder, die Sie uns gerade gezeigt haben, wahrscheinlich angeguckt haben. Ja, ja, so ist es richtig. Das kann man voll unterstützen. Aber man hat immer das Gefühl, es ist alles etwas selbstgestrickt, was im Tourismus so gemacht wird, um an den Gast, um an den Kunden zu kommen.
Das ist sicher richtig. Das heißt, es gibt natürlich Profis, die es auch ohne Hirnforschung heute schon richtig machen. Also die Hirnforschung hat ja jetzt die Welt nicht neu erfunden, sondern zeigt einfach Dinge auf, wie sie tatsächlich laufen. Aber in der Praxis ist es so, das ist aber nicht nur bei Leuten aus dem Tourismus, das ist auch im Handel so, dass die eine richtige Professionalitätslücke haben, weil sie einfach glauben, wenn der Kunde mir das sagt, dann meint er das auch, tut er aber oft gar nicht, weil im Unbewussten was ganz anderes abläuft. Und wenn man ein bisschen umdenken und sagen, Entscheidungen fallen weitgehend im Unbewussten, alles, was keine Emotionen auslöst, ist fürs Gehirn wertlos. Negative Emotionen sind oft doppelt so stark als positive. Dann kann man seinen ganzen Betrieb und sein ganzes Unternehmen, seine Services und jeden Kontaktpunkt mit dem Kunden angucken und einfach sagen, kann ich ein bisschen mehr positive Emotionen rein, negative rausnehmen. Wenn Sie das machen, haben Sie den Vorsprung vorm Wettbewerb.
Versuche mal ein bisschen Nutzwert zu machen. Was könnte denn jetzt einmal eine spannende Ferienregion wie der Bayerische Wald tun, um auch in der Zukunft Erfolg zu haben?
Na gut, also jetzt aus dem Stegreif raus ein Marketingkonzept für den Bayerischen Wald zu machen.
Nehmen wir nur als Beispiel, könnte doch alles Mögliche sein.
Also die Frage ist einfach, wen möchte ich zunächst mal als Zielgruppe ansprechen? Jetzt gibt es natürlich, ich möchte die Jungen oder ich möchte die Wohlhabenden ansprechen. Da muss ich natürlich erstens fragen, habe ich eigentlich die entsprechenden Kultur, die entsprechenden Sportangebote genau für diese Zielgruppe? Habe ich die entsprechenden Schlafmöglichkeiten in diesem ganzen Jahr? Habe ich die kulturellen Angebote, die für diese Leute auch wirklich interessant sind? Also die erste Frage ist einfach, was ist der emotionale Kern bayerischer Welt? Möchte ich eigentlich wieder Schwarzwald zur Gemütlichkeit? Dann weiß ich ganz genau, dann habe ich eher traditionellere Zielgruppen, die Harmonizer, die Bewahrer, die Traditionalisten ein bisschen stärker drin. Wenn ich sage, ich möchte ganz was Flippiges machen, was eher nicht zum Bayerischen Wald passt, von dem See aus, dann habe ich eher die Jungen, die Hedonisten oder sonst was da drin. Das heißt, ich muss mal einfach mal angucken, welche Infrastruktur ist ja von Haus aus gegeben, was habe ich schon da? Die zieht ja schon bestimmte Leute an. Und das kann ich dann verstärken, wenn ich es dann auch so haben will.
hat der Deutschlandtourismus ja seit langer Zeit schon ein bisschen so dieses Manko oder dieses Vorurteil, naja, ist was für die Alten, wenn wir mal alt sind, können wir auch in Deutschland Urlaub machen. Mhm. Ist das sozusagen etwas, was man der Wissenschaft voraus hat? Man hat das schon so gemerkt und kriegt das jetzt bestätigt durch die Hinforschung?
Ja, ist natürlich so, dass Menschen grundsätzlich entsprechend ihrem Emotionssystem entweder entdeckerfreudig oder weniger entdeckerfreudig sind. Und je weniger entdeckerfreudig, desto mehr bleibe ich im Bewährten und Traditionellen. Aber es gibt natürlich auch in Deutschland viele Beispiele. Denken Sie, welchen Hype Berlin beispielsweise hat, wo plötzlich die Post abgeht. Auch hier im Ruhrgebiet, wo plötzlich ganz, ganz viele Dinge ablaufen, die plötzlich völlig neue Zielgruppen anlocken, wo man sagt, das ist ja doch spannend, was da passiert. Das heißt also, man kann schon in bestimmten Bereichen auch etwas umdrehen, das Ganze. Aber ich muss es dann halt auch konsequent tun. Das heißt also, ich muss auch wirklich sagen, dann muss ich ganzjährig diesen Zielgruppen oder zumindest in den Hauptreisesaison diesen Zielgruppen auch das Richtige anbieten. Nicht nur sagen, jetzt machen wir einmal ein Rockkonzert und glauben, damit ist die Region touristisch aufgewertet. Das ist sie nicht, sondern das geht dann konsequent durch. Ich brauche die richtigen Hotels mit den richtigen Möglichkeiten. Ich muss die richtigen Veranstaltungen und so weiter machen. Das ist dann also schon ein bisschen mehr.
In der Hotellerie denkt man, wenn man jetzt eine Sauna einbaut und ein Schwimmbad hat, dann nennt man sich Wellnesshotel und dann läuft die Chose von alleine.
So ist es. Also ich meine, unser Emotionssystem im Gehirn haben noch einen kleinen Nachteil. Sie sind nie zufrieden. Das heißt also, kaum ist mal eine Stufe erreicht, möchte ich schon das nächste. Das heißt also, war man früher mit einer Sauna zufrieden, hat gesagt, das ist Wellness, muss heute, was weiß ich, drei Hammams und sonst was sein und noch ein Recreation Room oder sowas. Das heißt, wenn man das tatsächlich flaggt, muss man natürlich auch immer aufrüsten. Unser Gehirn hört nie auf, mehr zu wollen. Das ist das Fürchterliche da dran oder natürlich auch das Gute, weil man natürlich nie sich zu Ruhe setzen kann.
Wir haben eben gesagt, viele Touristiker arbeiten aus dem Bauch heraus. Ist es manchmal vielleicht auch so, dass sie, einfach weil sie selbst einen schlechten Geschmack haben, auch keinen guten Geschmack in der Werbung haben können?
Ja klar, das heißt also, Menschen duplizieren sich ja immer selber. Das heißt, das, was ich gut finde, das glaube ich, das finden alle gut. Aber wenn ich nicht weiß, welcher Typ ich bin, dann mache ich natürlich genau das, was ich für gut finde und wundere mich, dass ich dann im Prinzip ähnliche Charakter drin habe wie mich selber. Das kann manchmal gut sein, aber es kann manchmal auch verheerend sein, was da passiert. Wir nennen dieses Phänomen Wohnzimmersklerose. Wir merken gar nicht, wie wir langsam eigentlich runter auch gehen in dem, was wir da tun. Das heißt, ich muss natürlich mich selber auch fragen, kann ich das, was ich tue, aus meiner eigenen Persönlichkeit, aus meiner eigenen Ästhetik auch glaubwürdig rumkriegen, denn sonst stehen auf dem Tisch vertrocknete Strohblumen und ich glaube, das ist für Hedonisten, das wird nicht der Fall sein.
Dann müssen Sie als Profi wahrscheinlich verzweifeln, wenn Sie sich gerade den Tourismus so anschauen, wo dann die Entscheidungen oft auch getroffen werden in Gremien, wo der Fleischermeister und der Pfarrer und der Hauptschullehrer drin sitzen und die dürfen jetzt das Tourismuskonzept für die Region entwickeln.
Ja klar, also ich meine, grundsätzlich ist es ja nicht schlecht, weil die ein Gefühl auch für die Region haben, aber ich glaube, dass man die Leute auch professionalisieren kann. So schwierig ist es ja nicht zu verstehen, wie Menschen ticken, wenn man das mal begriffen hat, kann auch ein Lehrer und ein Fleischermeister sagen, jetzt habe ich begriffen, um was es da eigentlich geht. Es ist ja nun keine hochgeheime Wissenschaft, sondern es ist ja auch transparent und dazu soll ja das, was ich den Leuten sage, auch dienen, es klar zu machen, es einfach zu machen und trotzdem auf einem guten wissenschaftlichen Grund zu halten, dass sie nachher auch in der Praxis ganz einfach mitarbeiten können.
Gibt es für Sie eigentlich ein Top-Beispiel aus dem Tourismus, wo Sie sagen, da hat man es wirklich begriffen?
Ja gut, ich meine, das ist nicht schwer, aber für mich, weil ich natürlich sehr oft in der Schweiz auch bin, ich finde natürlich St. Moritz durchgezogen in dem, was die machen. Das ist für mich wirklich in den ganzen Events, in der Art der Ansprache, wie sie machen, das ist natürlich auf eine ganz, ganz spitze Zielgruppe sauber zu. Da kommt natürlich die Berge dazu, kommt der Flughafen mit dazu, wo die Jets auch landen können. Das ist klar, das haben wir nicht überall. Aber es gibt viele andere Bereiche auch, wo man sieht, es funktioniert eigentlich ganz gut. Essen ist ein gutes Beispiel. Die haben in den letzten Jahren ungeheuer viel gemacht aus meiner Sicht raus. Dieses Image so aus einer traditionell verstaubten Stadt hin, wo wirklich was abgeht, also das ganze Ruhrgebiet ab Essen ganz besonders. Und da sieht man auch, dass man was tun kann.
haben. An so einer DRV-Tagung ist ja trotz allen Sponsorings nicht gerade billig für die Teilnehmer. Aber das Investment lohnt sich für die meisten, vor allem wegen des Networkings. Und so mancher Karriereschritt soll dem Vernehmen nach auch durchaus sein erstes vorsichtiges Tapsen dargemacht haben, wo andere Kongresse tanzen. Außerdem sind die meisten Teilnehmer auch wirtschaftlich gut aufgestellt. Bei manchen zahlt es der Arbeitgeber und von der Steuer kann man es ja auch absetzen. Wenn Sie jetzt hören, dass Studenten für quasi einen Seminartag mit Vor- und Nachbereitung 180 Euro bezahlen müssen, plus Anreise und Nebenkosten an der Bar. Und dann würden Sie erstmal vermuten, wow, die müssen ja wirklich extrem hungrig sein auf die Industrie. Ein Fall für meinen Personalberater. Ja, komisch. Komisch, dass ich niemanden gesehen habe auf der Tourcon. Ist die touristische Industrie so satt? Darüber unterhalte ich mich jetzt mit der Dozentin der Leuphania-Universität Lüneburg, Nele Marisa von Bergner.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Liebe Nele Marisa von Bergner, es ist doch wunderschön, wenn man als Journalist mal beruflich eine Lustreise machen kann. Auf der Arosa, auf dem Rhein. Ja, aber die Lust hat leider Pünktchen zwischen den Buchstaben. Der Begriff Lust stand in den letzten zwei Tagen durchaus für Arbeit, weil L-U-S-T was bedeutet?
Das ist der Lüneburger Studentenverein in der Fachschaft Tourismus bei uns an der Leuphana-Universität Lüneburg.
Gut, also viele Hochschulen, an denen die Touristiker von morgen also ihre akademischen Würden erlangen wollen, die haben ja solche Vereine. Sind das so eine Art, ja, kann man sagen, ist das so eine Art Verbindung, ohne Schlagen natürlich, aber für schöne Kontakt in der touristischen Industrie? Oder warum machen die Studenten das? Sind die nicht ausgelastet, weil das Studium so locker ist?
Ja, ich denke, ausgelastet sind sie inzwischen schon durch das Bachelor- und Master-System. Aber es ist natürlich einfach eine sehr interessante Sache, die man noch nebenbei machen kann, sich zu engagieren, auch Kontakte herzustellen zur Praxis, Referenten einzuladen, kennenzulernen und vor allem diesen Kontakt herzustellen eben zu Unternehmen.
Ja, ist ja auch nichts Schlechtes. Nun haben diese Lustlinge, wie sie sich selbst nennen in Lüneburg, an der Leuphana-Universität ja ein Megaprojekt, das sie versuchen, jedes Jahr auf die Beine zu stellen, Tourcon. Sogar von der Willi-Scharnow-Stiftung jüngst ausgezeichnet. Erklären Sie uns doch mal bitte, was wir darunter vorstellen müssen uns.
Also Tourcon steht zunächst für touristische Konferenz. Es geht darum, ein Forum zu schaffen für touristische Nachwuchskräfte. Und zwar ist das ja eine gemeinnützige Organisation der Studierenden der Leuphana-Universität. Und es geht in diesem Fall darum, dass der studentische Verein der Lust, also der Lüneburger Universitätsstudentenkreis Touristik, gut, dass es mir jetzt noch einfällt, etwas lang, dass der also dieses Projekt jährlich organisiert. Das ist sozusagen das Herzstück des Vereins. Und auf diesem Event geht es eben darum, dass Studierende die Möglichkeit haben, Kontakte herzustellen zur Praxis. Einfach mal das Wissen, was sie aus der Universität und den Fachhochschulen haben, wirklich auf Praxisfälle anzuwenden und eben auch ein Netzwerk sich zu schaffen. Auch unter den Studenten kommt es dann zum Austausch und man lernt sich kennen. Das ist ja auch etwas ganz Besonderes. Das gibt's ja sonst auch gar nicht, dass wirklich touristische Studenten aus ganz Deutschland hier zusammentreffen. Das ist ja eine Einzigartigkeit.
Gut, da kommen wir gleich noch zu sprechen drauf. Also das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, ein Kompaktseminar mit touristischen Girlanden sozusagen, wir sind auf der Arosa hier, mit der Besonderheit, dass die Studenten die Girlanden ja erstmal selbst basteln müssen. Das Organisieren der Reise ist ja schon Bestandteil des Lernprogramms.
Genau, das ist das Spannende daran, dass die Studierenden das wirklich eigenständig organisieren. Es war so, dass vor einigen Jahren leider das erste Mal nach vielen Jahren die Tourcon nicht stattgefunden hat, weil der Verein nicht genügend Manpower hatte, da es ja auch mal wieder Absolventen gibt. Und dann kam die Idee eben seitens der Leuphana-Universität, ein Seminar einzurichten, das jetzt unter meiner Leitung lief, in dem dann die Studierenden dieses Event schon mal vorbereitet haben, sich um Sponsoring kümmern konnten, Workshop-Partner akquirieren konnten und so weiter.
Gut, jetzt sind Sie als Dozentin also mit im Spiel, so ein Seminar für angehende Reiseexperten. Wie entsteht so ein Event, bei dem die Teilnehmer hinterher nicht meckern? Wie viel, kann man sagen, Teufel steckt da im Detail? Denn über Tourismus kann man ja vortrefflich theoretisieren, aber wenn es dann ans lebende Objekt geht, Ich vermute einfach mal, da sind Reisebüro-Expedienten ihren akademischen Kollegen in spe, sagen wir mal, in der Praxis orientiert, hat vielleicht ein bisschen voraus.
Ja, das mit Sicherheit. Aber es geht ja auch hier darum, dass es ein studentisches Projekt ist. Die Studierenden lernen natürlich hier sehr viel. Auch durch Fehler lernt man natürlich, wie wir immer wieder feststellen. Und es geht eben darum, dass die Studenten mit diesen Workshop-Referenten verschiedenster renommierter Unternehmen im Tourismus einfach mal Fallstudien durchspielen. Ja, was kann uns eigentlich in der Praxis wirklich begegnen? Und das einfach mal versuchen zu durchdenken, strukturiert, auch zielorientiert zu denken und lernen natürlich dann auch, wie geht man in der Praxis an ein Problem heran und wie löst man das?
Dann kommen wir natürlich auf die profane Ebene des Tourismus wieder zurück. Wir mussten beide schmunzeln. Am Anfang der Reise, da war doch was. Angeblich sollte die Arosa in Düsseldorf an Pier 13, Rotterdamer Straße 120 auf die Gäste warten. Sie lag dann Haus Nummer 40 und an einem namenlosen Quai etwa 2 Kilometer entfernt. Ich stelle mir das gerade mal vor, man hätte jetzt nicht das leidensfähige und nachsichtige Studentenpublikum als Gast gehabt, sondern ja, so mäklige Senioren. Hurra für die gute Stimmung, noch bevor der Anker hochgeht.
Ja, das wäre allerdings problematisch gewesen in diesem Fall, ja. Aber ich denke, das sind auch Sachen, die einfach passieren müssen, damit die Studenten auch was dazulernen, damit sie auch feststellen, oh, was würde jetzt ein Veranstalter machen, was würde jetzt eine Arosa in diesem Fall machen? Und ich denke, da können sie noch einiges dazulernen, aber dafür ist so ein Event ja auch gerade richtig.
Ja, ein bisschen erinnert mich auch an die, ich sag mal, an die Diskussion von früher, als es neben dem Volontariat, um Redakteur werden zu können, auf einmal auch diesen Diplom-Studiengang Journalismus gab. Da hat man auch damals über die Studis gelästert. Ah ja, die können einen Vortrag über strukturellen Aufbau von Kurzkommunikation halten. Aber wenn sie den Polizeibericht in die Hand bekommen, eine knackige Meldung schreiben sollen, uiuiuiui.
Ja, in der Tat. Also ich denke, das ist natürlich inzwischen jetzt etwas relativiert, dass viele Fachhochschulen ja sehr, sehr praxisnah auch unterwegs sind. Also wir machen an der Lefana ja auch sehr, sehr viele Projekte mit verschiedenen Reiseveranstaltern, mit Reisemittlern und so weiter. Also damit man eben auch diese Praxisorientierung nicht verliert vor lauter Universitätsdenken.
Gut, das Tolle an der Tourcon ist ja auch, dass es keine Sause ist einfach für die Lüneburger von der Leuphana, sondern ein Treffen von Touristikstudenten. Sie haben es ja eben schon gesagt, aus ganz Deutschland. Wie ist das eigentlich für Sie als Dozentin so? Spürt man das? Gibt es unterschiedliches Auftreten und vielleicht unterschiedliches Selbstbewusstsein, abhängig so von den Studieneinrichtungen?
Also das denke ich schon, dass es eine Rolle spielt. Zum einen haben wir natürlich die Leuphana Universität, die das Ganze organisiert hat, also der Lustverein der Universität. Die sind natürlich auch recht stolz auf ihr Event, die haben ja auch viel geleistet. Die treten natürlich entsprechend selbstbewusst auch auf. Und denen liegt auch sehr viel daran. Man merkt, die treten mit großem Engagement auf. Die anderen Initiativen natürlich sind auch mit Begeisterung dabei, aber haben natürlich vielleicht auch nicht den Einblick, was es bedeutet, das alles zu organisieren, dieses Event, was da an Arbeit dahinter steckt. Aber ich denke, dass durchaus alle Studenten viel Spaß auf jeden Fall hatten auf dieser Veranstaltung, der auch nicht zu kurz kommen sollte natürlich.
Auf jeden Fall offensichtlich, als ich an Bord kam, da herrschte hier eher so eine Atmosphäre von, ich sag mal so, Model Contest im weitesten Sinn. Ein summender Haufen Mädels. Ich dachte immer, nur bei den Expedienten ist der Frauenüberschuss so extrem. Aber anscheinend gibt es auch beim akademischen Weg nur eine, na, ich sag mal, homöopathische Zahl von Hähnen im Korb.
Das ist in der Tat richtig. Das stellen wir auch immer wieder fest im Tourismus, dass es einfach ein sehr stark weiblich besetzter Studiengang ist. Ich denke, Frauen studieren einfach sehr gerne, stellen wir immer wieder fest. Und ich denke mal, dass viele männliche Kandidaten dann doch eher den praktischen Weg wählen und eine Ausbildung absolvieren oder dergleichen.
Interessant ist ja, wenn man sich hinterher das Management und das Führungspersonal so anschaut in der touristischen Industrie, ja, dann ist es eher andersrum.
Es ist eher so rum, dass die Männer sozusagen im Management sitzen. Ja gut, also ich meine, das ist ja leider keine neue Entwicklung. Finde ich auch sehr schade, nicht? Immer studieren, 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 aber am Ende leider hat irgendwann die Karriereleiter auch ihr Ende. Ich denke, da sollten die Unternehmen auch stark umdenken und einfach mal schauen, gerade so ein Event wie dieses bietet natürlich für Unternehmen auch die Möglichkeit, wirklich nach potenziellen Arbeitnehmern zu suchen. Ich denke, das ist auch noch ein Punkt, der bei vielen touristischen Unternehmen noch nicht angekommen ist, welchen Mehrwert sie eigentlich durch die TourCon haben.
Ja genau, das ist ja ganz wichtig, denn die Studenten, die bezahlen für den Aufenthalt hier an Bord immerhin, glaube ich, 180 Euro ohne Anreisekosten. Das ist ja schon eine Hausnummer. Man kann also davon ausgehen, da muss ja schon eine Grundbegeisterung und Ernsthaftigkeit einer Karriere da sein, für quasi einen Seminartag so viel Geld und Zeit aufzubringen.
Das auf jeden Fall. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Event ja schon das 13. Mal stattfindet, also wirklich eine Institution inzwischen ist der Leuphana Universität und auch des Lehrstuhls von Herrn Professor Dr. Kreilkamp. Und es ist natürlich so, dass wir dieses Jahr mit der Arosa Aqua auch ein ganz besonderes Schiff uns ausgesucht haben für dieses Event. Nicht zuletzt dürfen wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass das Ganze ein gemeinnütziger Verein ist, der natürlich sich selbst tragen muss. Also die Kosten müssen sich sozusagen selbst tragen. Das bedeutet, es gibt da leider preislich jetzt auch nicht den Spielraum. Wir wünschen uns natürlich jedes Jahr mehr Sponsoren, die das Ganze unterstützen und etwas erleichtern und natürlich den Ticketpreis dann entsprechend auch senken würden.
Ja, also Sponsoren ist das eine, aber Sie haben es ja eben schon angesprochen. Die touristische Industrie müsste ja eigentlich dankbar sein, dass sie hier auf einem Silbertablett engagierte Studenten serviert bekommt. Ich sag mal, das ist eine Weide für Headhunter. Wie ist denn tatsächlich die Erfahrung bei den Vorbereitungen? Muss man da trotzdem viele Klinken putzen, damit die Firmen überhaupt mitmachen bei Seminarangeboten?
Also da sprechen Sie mir wirklich aus dem Herzen. Das ist in der Tat ein großes Problem, dass die Unternehmen noch nicht richtig verstanden haben, was das hier für eine Chance für sie ist, wirklich attraktive Nachwuchskräfte auch zu finden. Also wo kann man auf so engem Raum, ja wie auf einem Schiff, so viel räumliche Nähe, wie kann man es da nicht nutzen wollen, diese Chance eben solche motivierten und praxisorientierten Studenten auch einfach zu rekrutieren. Also wir würden uns auch wünschen, dass insgesamt mehr Rekruter an Bord wären. Es ist ja nicht so, als müssten jetzt die Studenten eine Bittstellung einnehmen, sondern eigentlich sollten sich doch die Unternehmen, denke ich auch, ja quasi darum reißen, hier auf dieser Jobplattform sozusagen zu suchen.
Dieses Mal waren dabei die TUI mit dem Brand-Marketing, TUI Cruises mit dem Thema Mein Schiff TV. Dann muss ich mal gucken in der Liste. Rheinland-Pfalz war dabei mit der Herausforderung barrierefreier Tourismus. Dann gab es Projekt M, also eine Tourismusberatung für eine Innovation bei einem theoretischen Produkt. Und die Lufthansa, die war auch dabei mit einem Brainstorming für Social Media. Ihr Eindruck jetzt so nach der Präsentation, wurde der Tourismus da neu erfunden?
Ja, das ist natürlich in 4 Stunden auch schwer, den Tourismus neu zu erfinden. Aber ich denke, dass die Studenten doch sehr viele ja praxisorientierte und auch teilweise wirklich umsetzungsfähige Ideen hier vorgestellt haben. Natürlich ist nicht alles verwertbar, was hier präsentiert wird in so kurzer Zeit. Aber ich denke, das waren schon interessante Ansätze seitens der Studierenden. Wir dürfen nicht vergessen, es sind immer noch Studierende und die sollen noch viel dazu lernen.
Ja gut, aber als Journalist bin ich ja normalerweise ein bisschen konditioniert, grundsätzlich mäkeln zu müssen. Den schwarzen Peter, den schiebe ich jetzt einfach mal ganz frech Ihnen zu. Was haben Sie denn für ein Gefühl gehabt nach den Präsentationen der Workshop-Ergebnisse? Wie mutig, wie kreativ, überraschend und gegen den etablierten Strich gebürstet waren denn die Ergebnisse?
Ja gut, man spricht nicht umsonst von der sogenannten Weichspülergesellschaft. Es ist natürlich ein Problem und ich denke, das hängt auch mit dem Bologna-Prozess zusammen, dass wirklich die Studenten in eine Art Struktur, in eine Form gepresst werden, häufig schon im Studium. Das geht ja schon im Bachelor los. Ich halte das auch für schwierig. Man verliert so ein bisschen die studentische Freiheit, das freie Denken auch in vielerlei Hinsicht, das selbstständige Lernen, das sich selbst wirklich Lösungen zu erarbeiten. Und dann ist es sicherlich auch ein hoher Anspruch, das in der Praxis dann später zu verlangen, auch von den Studenten.
Ich fand nämlich zugeben, alles so ein bisschen brav und konventionell, wie die Aufgabenstellungen da abgearbeitet wurden. Das soll jetzt wirklich auch keine Kritik persönlich an die Teilnehmer sein, aber wie Sie schon sagten, das ist irgendwie symptomatisch in der akademischen touristischen Ausbildung. Wenig Mut zur Radikalität.
Ja, das stimmt in der Tat. Das würden wir uns auch immer mehr wünschen. Das ist ja auch etwas, was häufig von Studenten gefragt wird. Was erwarten Sie eigentlich von uns im Studium? Was sollen wir denn lernen für die Klausuren? Und wie hätten Sie gerne die Gliederung der Hausarbeit? Und ich sage immer, wissen Sie, das Wichtigste ist, dass Sie sich selbst Gedanken machen, ne? Versuchen Sie, sich frei zu machen von Konventionen. Versuchen Sie einfach mal, etwas offener zu sein.
Ja, und hinterher gibt es natürlich ein Zeugnis, ein Zertifikat. Tja, da hat man was fürs Leben.
Ja, das in der Tat, genau. Das kann man sich dann einrahmen und zu Hause aufhängen.
Schön. Und eins ist sicher, angesichts der sonst auf der Arosa reisenden Menschen im fortgeschrittenen Alter wurde endlich mal eine Wahnsinnsparty an Bord gemacht. Und wahrscheinlich gab es selten so viel Arbeit für die Barkeeper wie an diesen zwei Tagen.
Oh, das denke ich auch. Aber ich denke auch, dass die ihren Spaß bei diesem Event hatten. Das ist ja schon was Besonderes mal. Ein Schiff, ein Arosa-Schiff, das eigentlich eine völlig andere Zielgruppe ansprechen sollte, mit so jungen Leuten zu besetzen. Das war schon sehr, sehr schön.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder Futter für Gedanken liefern. Mit dem Reiseradio im Stehsatz schlummern noch einige andere schöne Gespräche. Neue Themen gibt es auch reichlich in den kommenden Wochen. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören bei der nächsten Sendung von Ihrem Reiseradio. Wann und wo auch immer Sie einschalten.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!